Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Und ich nehme Sie heute mit auf hoffentlich fremdes Terrain.
Ich war noch niemals auf Hawaii.
Der Begriff Exotik bezeichnet allgemein ein fremdartiges Aussehen oder sonstige ungewöhnlich erscheinende Eigenschaften, die meist mit der Herkunft aus fernen Ländern in Zusammenhang stehen.
Nachmittags im Slum, abends auf einer Party mit Leuten, die in einem Jahr mehr Flugmeilen sammeln als ich.
In die Freude über den unglaublich günstigen Flug drängt sich schnell mein schlechtes Gewissen.
I want to act as if the house was on fire, because it is.
Der weiße Europäer macht sich auf in fremde Länder und nimmt sein Bild mit im Bedegern.
Die Welt jenseits des eigenen Horizonts. Sie lockt die Menschen seit Jahrtausenden. Man denke nur an all die Eroberer, Forscher und Entdeckungsreisende, die es da gab. Wo früher allerdings eine gehörige Portion Abenteuerlust zum Aufbruch in die Fremde mit dazugehörte, ist es in Zeiten des Massentourismus eher der Wunsch nach ein bisschen Abwechslung. Doch worin steckt dann überhaupt heute noch der Reiz des Fremden, wenn man eigentlich schon vorher alles über seine Destination weiß? Was ist noch exotisch und wie viel Exotik können wir uns eigentlich überhaupt noch leisten, auch angesichts des Klimawandels? Fragen, die die Echtzeit heute stellt. Zunächst auf einer Reise nach Indien. Da ist mein Kollege Gerd Brendel nämlich gerade mal wieder unterwegs, zum x-ten Mal. Langweilig könnte man sagen, er sagt zum wiederholten Mal, es ist unglaublich, auch auf dieser Reise.
I spent an afternoon in slum with Dalit. Then I party with Dalit Elite. Had to girly cause I couldn't handle it. But why? But why?
Ja, warum bloß? Nachmittags im Slum, abends auf einer Party mit Leuten, die in einem Jahr mehr Flugmeilen sammeln als ich. Seit meinem ersten Flug nach Indien vor einem Vierteljahrhundert.
But why? But why?
Die hautnahe Erfahrung schwindelerregend weit auseinanderklaffender sozialer Milieus. Diese Erfahrung gehört zu den stereotypen Erlebnissen weißer Reisenden unterwegs auf dem indischen Subkontinent. Ich überspringe soziale Barrieren, die für die meisten unüberwindlich sind. Nachmittags in der Altstadt von Ahmedabad, in Shahrukhs Wohnzimmer-Schlafzimmer-Küche. Umringt von seiner vierköpfigen Familie und einer Nachbarin.
Family problem from my side and my wife's side also. Okay. So that's why I've come here.
Shahrukh ist der stolze Besitzer einer Autorikscha. Er vermisst sein Dorf, das er verlassen musste, weil seine Eltern seine Love Marriage, die Liebesheirat mit einer älteren geschiedenen Frau, nicht akzeptierten. Ein paar Stunden später treffe ich auf einer Wohltätigkeitsgala eine Prinzessin aus Kaschmir, die allen Ernstes behauptet, dass Menschen wie Shahrukh keinen Platz in Indien haben, weil sie Angehörige der muslimischen Minderheit sind. Die Fallhöhen sind enorm und machen mich jedes Mal schwindeln. Der Taumel beginnt, kaum dass ich aus dem Flughafengebäude trete. Der erste Chai, die erste Bidi-Zigarette. Es ist wie ein Rausch, der süchtig macht. Verzeiht mir meine Freunde, weil ich trunken bin, beginnt eines der bekanntesten Gazelles des Dichters Mir Taqi Mir. Alles existiert nebeneinander. Die Geschichte, die Gegenwart, die Welt der Götter und die der Menschen. In Wakala, einer Kleinstadt in Südindien, gerate ich in eine Tempelprozession. Tänzer in Masken und Motivwagen wie beim Kölner Karneval, nur dass hier die Fiberglasfiguren das göttliche Dreigestirn Shiva, Kali und Ganesha darstellen, im Kampf mit muskelstrotzenden Dämonen. Daran, dass die Götterbilder, wie in Bombay, nach den Prozessionen im Meer versenkt und zu Plastikmüll werden, kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Und vor ein paar Tagen habe ich mir im Supermarkt die unglaubliche europäische Delikatesse von Scheibletten, Schmelzkäse gegönnt. Inseln kulinarischer Heimat in der Fremde. Es ist meine 6. Reise nach Indien und Pakistan. Warum ich immer wieder hierher komme? In der Abenddämmerung sitze ich auf Sohail Khans Balkon in New Delhi. Vor einem Jahr verbrachte ich auf seiner Hochzeit 3 unglaubliche Tage in den Bergen. Im benachbarten Park spielen ein paar Teenager Cricket. Warum bin ich hier? Was suche ich hier? Immer wieder? Mit einem Mal fühle ich mich verloren. Bewahre deine Tränen für die Mühsal des hilflosen Reisenden, der ermattet am Wegesrand sitzt, vor Augen sein Ziel. Mit Sohail Khans tiefer Musikerstimme klingt das Urdu-Gazell nochmal so traurig.
Oh, so. You ain't the helpless traveler. You have access to running back. It's a fake romanticization of like yourself.
Hilflos, im Ernst? Sohail Khan verdreht die Augen. Mal wieder eine deiner falschen Selbstromantisierungen. So unglücklich bist du doch gar nicht. Du kannst immer wieder zurück. Wir brauchen ein Visum. Und dann trinken wir Chai und rauchen eine Zigarette, gedreht mit dem Stuff aus seiner Geheimschublade. Made in Incredible India. Me Neshe Me Hum.
Unglaubliches Indien. So kann es verzaubern und auch berauschen. Fremdes Terrain, darum geht es in dieser Echtzeitausgabe. Wir reisen in die Ferne. Das tun die Menschen ja schon sehr, sehr lange. Und alte Reiseführer, wenn man sich die mal anschaut, die sind wie ein Schatz, kann man sagen. Die eröffnen eigentlich teilweise wirklich den Blick auf eine sehr wundersame Welt, die viel erzählt, auch darüber, wie man früher gereist ist und warum man das tat. Der Baedeker zum Beispiel erschien 1832 zum ersten Mal. Jetzt hat der Verlag die gute und selbstironische Idee gehabt, in einem Sonderband so eine Art Best of Baedeker aus diesen Anfängen des Reisens zusammenzustellen. Und mit dem Baedeker-Chefredakteur Rainer Eisenschmidt bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Der Titel Baedekers Handbuch für Schnellreisende, so heißt ja das Buch, der ist ja schon der erste Witz eigentlich dieser ganzen Geschichte, weil mit Billigfliegern war man Mitte des 19. Jahrhunderts ja nicht unbedingt unterwegs, oder?
Nein, auf keinen Fall natürlich. Was bedeutet dann auch das Schnell? Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Der Karl Baedeker, der Verlagsgründer, der ist 1838 zum ersten Mal in seinem Leben Eisenbahn gefahren. Und zwar in Belgien von Brüssel nach Mechelen. Das ist eine kleine Stadt nördlich von Brüssel. Die Entfernung waren damals, sind es heute immer noch, 22 Kilometer. Und dafür hat dieser Zug 50 Minuten gebraucht, also knappe 25 Stundenkilometer. So viel zum Thema Schnellreisen. Für Karl Baedeker war das sehr schnell, weil er natürlich vorher nur mit der Postkutsche unterwegs war. Er schließt vor allem daraus, das ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Und entsprechend hat er dann in seinen späteren Reiseführern immer ganz deutlich Wert gelegt, genau zu beschreiben, wie man mit der Bahn jeweils unterwegs ist.
Die ersten Ausgaben des Baedeker, die erschienen ja über Deutschland. Da gab es zum Beispiel Berichte über eine Rheinreise, über Berlin und so weiter. Dann ging es nach Europa und dann aber auch relativ schnell in wirklich ganz weit entfernte Länder wie Ägypten, Indien oder auch die USA. Was suchten denn die Reisenden dort?
Ja, also das kam so ab den 1870er Jahren unter den Söhnen von Karl Baedeker. Was suchten sie? Man muss dazu sagen, das war ja eine wohlhabende bürgerliche Schicht, die da unterwegs war. Und was die gesucht haben, war ja Lernbegierigkeit, Wissbegierigkeit, aber auch vieles mit heimbringen und daheim dann bei Zigarre und Cognac zu renommieren, was man so alles gesehen und fast schon ja kulturell und museumstechnisch konsumiert hat. Man war also relativ uninteressiert an Dingen, wie man sie heute so nennt, zum Beispiel Meet the Locals, also Einheimische sind in den Reiseführern allerhöchstens als Bedienstete unterwegs und anzutreffen.
Trotzdem nehmen die ja in einigen Berichten jedenfalls einen relativ großen Platz ein, weil man sich eigentlich fast lustig macht über die Sitten und die Gebräuche der Menschen, die in den Ländern leben und mit denen man dort zu tun hat, ja?
Ja, lustig gemacht würde ich gar nicht sagen, sondern man war halt mit einem bestimmten Menschenbild unterwegs. Man könnte sagen, ja, der weiße Europäer macht sich auf in fremde Länder und nimmt eben sein Bild mit. Es gibt im Bedek Ägypten von 1897 eine schöne Stelle dazu, wo eigentlich ziemlich klar wird, wie man mit den Leuten damals, ja, man muss schon fast sagen, umgesprungen ist, wenn ich das mal vorlesen darf.
Sehr gern.
Da geht es also darum, dass man die ägyptischen Pyramiden besteigt. Darf man heute übrigens nicht mehr. Dazu muss man wissen, die Stufen dieser Pyramiden sind ungefähr 1 Meter hoch. Das ist also nicht einfach, da hochzukommen. Und das geht folgendermaßen. Die Besteigung der Pyramide ist ungefährlich, aber anstrengend. Der gewöhnliche Aufgang ist an der Nordostecke. Man nimmt 2 Beduinen und begibt sich dorthin. Mit den beiden Führern, denen man die Hände reicht zur Seite, nötigenfalls noch mit einem dritten hinten, geht es dann über die meist 1 Meter hohen Stufen aufwärts. Man nehme ihre Hilfe ganz ordentlich in Anspruch, lasse sich aber durch ihr Geschrei nicht irre machen. Iskut Valama Fischbakshish heißt, schweig oder du erhältst kein Trinkgeld. Ja, also relativ deutlich.
Das sind Bedienstete.
Da sind die Bediensteten und mehr Kontakt in dem Sinn fand zu Einheimischen nicht statt. Zumindest wenn man diesen Reis, dem alten Prediger folgt.
Wir haben ja in unserer Sendung auch einen Bericht von unserem Autoren Gerd Brendel, der sich aus Indien gemeldet hat, wo er seit ganz, ganz vielen Jahren unterwegs ist und immer wieder hinreist und das auch immer wieder erlebt, also diese Fremde oder das fremde Land wie ein Rausch, kann man fast sagen, oder so eine Drogenerfahrung. Ja, wird so ein Erleben durch so sehr stark organisatorisch orientierte Reiseführer nicht auch verhindert?
Ja, wird es natürlich, aber das war ehrlich gesagt damals auch nicht der Sinn der Reise, dass man da jetzt in Anführungszeichen sowas erlebt, was man heute unter Erleben versteht, sondern es war, ja, ich nenne es schon mal fast touristische Arbeit, also die wichtigsten kulturellen Dinge abklappern, abhaken, aufschreiben und daheim sagen, hier war ich.
Sie haben ja eben schon gesagt, es ging nicht wirklich ums Abenteuer und trotzdem ist das ja aufregend, dann in doch damals gar nicht so bekannte Länder zu fahren, die man ja auch über die Medien gar nicht so gut kannte, wie man das heute tut. War da so ein Reiseführer auch gewissermaßen so ein Rüstzeug gegen die eigene Unsicherheit in der Fremde?
Ja, sicherlich, ganz klar. Das war ja so die Grundidee von Karl Baedeker. Man kann ihn ja als den Erfinder des modernen Reiseführers bezeichnen. Der hatte erstens mal eine Idee, die hieß, den Reisenden unabhängig zu machen oder, wie er sagte, aus der Abhängigkeit der Lohnbedienten zu befreien. Dazu muss man wissen, wer damals unterwegs war, der wurde halt vor Ort von irgendjemand in irgendein Gasthaus abgeschleppt, ob das nun was getaugt hat oder nicht. Oder er musste sich halt Vorträge in einer Burg oder wo auch immer anhören, ob das gut war oder nicht. Und mit diesem Reiseführer in der Hand hat man diese Leute nicht mehr gebraucht. Und das hat schon mal Sicherheit gegeben. Und die andere Sache war, er hat dem Ganzen eine Struktur verpasst, nämlich 3 Teile, was Allgemeines zu Geschichte und Geografie und Kunst, praktische Sachen, also wann für die Postkutsche und ähnliches. Und dann 3. großer Teil, wie es so schön hieß, die Beschreibung der Merkwürdigkeiten. Also heute nennen wir das die Sehenswürdigkeiten. Und wenn Sie heute in Reiseführer reingucken, dann sind es immer noch die 3 wesentlichen Bestandteile. Egal, was man da jetzt an Insider, Geheim oder sonst wie Tipps herumdrapiert.
Was sehr spannend ist, ist zum Beispiel auch, da gab es einen Bericht zum Beispiel darüber, wie man so eine Nilfahrt vorbereitet und was man alles an Lebensmitteln mitzunehmen hat. Unglaubliche Mengen an Alkohol sind da auch transportiert worden für so eine längere Fahrt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, aber auch wenn man sich die Liste an Nahrungsmitteln anguckt, dass eigentlich das Interesse auch daran, zum Beispiel mal fremde Köstlichkeiten zu probieren oder das Essen in einem anderen Land, eigentlich gar nicht so im Fokus stand, dass das gar nicht so interessiert hat. Da frage ich mich dann, wer war denn eigentlich da das Fremde? Es geht um fremdes Terrain. War der Fremde eigentlich am Ende der Tourist oder waren das die Einheimischen und ihre Sitten?
Also ich glaube, das waren beide. Die Touristen haben sich relativ fremd gefühlt im fremden Land und die Einheimischen haben ziemlich gestaunt über die Fremden, die da unterwegs waren. Aber das ist übrigens eine wirklich wichtige und hochinteressante Geschichte, die Sie erwähnen. Das Thema Essen, fremde Küchen, was ja in heutigen Reiseführern also einen wirklich sehr großen Platz einnimmt, spielt damals so gut wie keine Rolle. Sie finden in den alten Bedekern eigentlich so gut wie nichts über fremde Küchen, Einerseits, weil man eher so zurückhaltend, vertrage ich nicht, komisch gedacht hat. Und andererseits war das Ausprobieren fremder Küchen einfach nicht das Ziel einer Reise. Ganz anders als heute natürlich.
Was auch interessant ist, finde ich, was einem geraten wird, wenn man durch Indien reist mit dem Zug. Da sind die Leute ja dazu aufgefordert oder man gibt ihnen den Ratschlag, es wäre eine gute Idee, gleich mit dem eigenen Bett unterwegs zu sein.
Ja,
also ganze Matratzen zu transportieren und vielleicht auch ein Waschbecken. Da habe ich mich gewundert, das ist ja dann wie so ein Umzug.
Ja, und das sagt natürlich deutlich was aus über die Schicht, die damals unterwegs war. Es sind natürlich betuchte Leute, die auch nur in ihrem eigenen Dunstkreis, sage ich mal, unterwegs waren. Die schöne Stelle aus dem Vedic Indien von 1914, wo es dann tatsächlich heißt, dass manche auch tatsächlich ein ganzes Bett mitnehmen, mit Dienerreisen zum Beispiel auch, und dass man auch noch ein Waschbecken mitnehmen kann, endet mit dem wunderbaren Satz: Damit vergrößert sich das Reisegepäck allerdings sehr erheblich.
Ja, das hat sich natürlich total geändert. Also heute sind viel, viel mehr Menschen aus allen sozialen Schichten unterwegs. Und das Reisen ist natürlich auch viel einfacher. Wir sind nicht mehr mit ganzen Betten und eigentlich auch sanitären Anlagen unterwegs. Ja. Abschließend vielleicht noch mal die Frage: Was war denn für Sie der Beweggrund, jetzt nochmal diese alten Baedeker-Ausgaben da hineinzugucken und die Highlights daraus zu publizieren?
Wir haben hier eine Sammlung von über 1000 antiquarischen Baedekern von 1832 bis 1943. Die führe ich immer gern mal wieder unseren Besuchern vor. Und da lese ich dann hin und wieder auch Sachen draus vor. Und da ist bei uns die Idee entstanden, könnte man doch eigentlich ein schönes und hübsches Büchlein draus machen, wo diese Dinge drinstehen.
Was ist denn Ihre Lieblingsgeschichte?
Meine Lieblingsgeschichte, Sie werden es nicht glauben, ist nicht das Exotische, sondern ist in Belgien. Es spielt in Ostende am Strand und zeigt für mich ganz deutlich, dass A, das Exotische vor der Haustüre liegt und B, damals Reisen selbst in nicht ganz so weit entfernte Gebiete ein Abenteuer war. Das ist aus dem Belgien von 1870 rum. Da geht es darum, wie man im Meer badet. Die anrollenden Wellen müssen stets mit dem Rücken aufgefangen werden, was nach kurzer Übung bald gelingt. Überrascht die Welle den Badenden von vorn, so überstürzt sie ihn, wirft ihn wohl auch um. Kaum hat er angefangen, sich zu erholen, so kommt die zweite Welle und so fort. Über die Dauer des Bads lassen sich keine Vorschriften geben. Die Regel des Engländers, der für das Seebad Autorität ist, lautet 3 dips and out. Also etwas, was für uns heute vollkommen selbstverständlich ist. Im Meerbaden hat man damals eine Anleitung für gebraucht.
Hat fast was Meditatives.
Ja, klar.
Wenn man das so beschreibt. Ja. Sehr lustig. Ja, aber das ist im Grunde genommen ja etwas, was auch wieder den Zeitgeist von heute durchaus trifft, dass man sozusagen im Regionalen, in der Nähe, in den Dingen, die uns alltäglich erscheinen, das Besondere wiedererkennt.
Ja, sicher. Ja, kann ich nur zustimmen, ja.
Herr Eisenschmidt, vielen, vielen Dank für das Interview.
Okay, ich bedanke mich auch.
Auf fremdes Terrain begibt man sich ja gelegentlich auch beim Essen, vor allem wenn es dann um Nahrungsmittel aus sehr, sehr weit entfernten Ländern geht. So etwas wie Ananas, Mangos oder auch Avocados, daran haben wir uns natürlich längst gewöhnt, aber die waren ja irgendwann auch mal richtig exotisch und wurden natürlich importiert, nachdem sie vielleicht jemand auf Reisen entdeckt hatte. Derzeit liest man ja relativ häufig von dieser sehr, sehr großen, stacheligen Frucht, die Jackfruit, die als besonders exotisch nun gilt. Und es gibt Menschen, die meinen, diese Frucht hätte es in sich, wirklich unsere Ernährung zu revolutionieren. Und zu diesen Leuten gehört auch Verena Balsen, Tochter des berühmten Keksfabrikanten. Und wie das gehen soll mit dieser Revolution, das hat sich meine Kollegin Lydia Heller angeschaut. Hallo.
Hallo.
Also ich persönlich habe zumindest meines Wissens nach noch nie eine Jackfruit gegessen. Wie ist denn das bei dir? Also war die Jackfrucht auch erstmal fremdes Terrain für dich?
Total. Also alleine schon, weil ich mich für Essen und Restaurants und Kochen so überhaupt nicht interessiere. Und deshalb war diese Veranstaltung, also ein Jackfruit-Pressedinner, auch eine total neue Erfahrung für mich.
So we're going to be pouring some drinks and you can mingle. Please get yourself familiar with jackfruit.
Ja, klingt nach typischer Pressedinner-Atmosphäre. Veranstaltet in diesem Fall von Verena Balsen, nicht dieser Kekstochter.
Der Kekstochter. Aber ja, tatsächlich, Verena Balsen ist die Urenkelin von Hermann Balsen, der die berühmten Leibniz-Kekse erfunden hat. 26 Jahre jung ist sie, total umtriebig. Also sie ist eine der Gründerinnen dieses Restaurants, in dem das Dinner stattgefunden hat. Und sie ist auch die treibende Kraft hinter dieser Idee, die Jackfruit in Deutschland sozusagen anzusiedeln auf den Speisekarten und Esstellern.
Weil wir jetzt hier in der Sendung über das Reisen reden, hat sie denn die Jackfruit auch bei einer Reise entdeckt?
Also Jackfruit ist unter Veganern so eine Art Geheimtipp. Und das hat einer der Mitarbeiter von Verena Balsen auf einem Foodblog in Los Angeles entdeckt. Und dann ist sie wenig später aber tatsächlich selbst durch Thailand gereist. Und dort hat sie gesehen, dass Jackfruit in der Region an jeder Ecke wächst und dass sie dort auch ein ganz traditionelles Lebensmittel ist, das in Curries zum Beispiel verwendet wird. Und dann, so hat sie mir das erzählt, gab es kein Halten mehr.
Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, warum wir überhaupt mit Jackfruit hier arbeiten. Und zwar, Jackfruit hat genau dieselbe Faserlänge und Struktur wie rotes Fleisch. Und das gibt genau die Möglichkeit, Jackfruit einfach so zu kochen und zu würzen. Und wir fanden das halt super cool, weil es ist so ein bisschen so der Mittelfinger Laborfleisch gegenüber, nicht wahr? Und haben dann gesagt, okay, eigentlich wäre das doch total spannend, mal damit auszuprobieren, ob Jackfruit eine Chance hätte, im Massenmarkt eine Fleischalternative zu sein.
Also Verena Balsen will die Frucht als Fleischersatz nutzen. Und da bewegt sie sich tatsächlich ein bisschen auf den Spuren ihres berühmten Uropas, hat sie mir erzählt. Denn der soll Ende des 19. Jahrhunderts auch ganz viel gereist sein. Und von diesen Reisen hat er dann Ideen mitgebracht und Produkte und Technologien, die letztlich die Grundlage waren, auf der er seine Firma gegründet hat, also die Keksfabrik. Und in der Familie nennen sie das, er war findig im Finden, und das möchte Verena Balsen auch gern sein.
Ich meine mich sogar zu erinnern, dass auch dieser berühmte Leibniz-Keks mal als Unterwegs-Keks konzipiert wurde, also gewissermaßen dann auch fürs Reisen gedacht war. Jetzt reist also die Frucht, um zum Fleischersatz zu werden. Aber so leicht wie ein Keks ist diese Jackfruit ja nicht, ne?
Überhaupt nicht. Das ist die größte an einem Baum wachsende Frucht der Welt. Eine von diesen Früchten kann mehr als 20 Kilo wiegen. Also von außen ist sie so grün und warzig irgendwie. Und innen sieht sie ein bisschen aus wie Ananas. Der Küchenchef des Restaurants, Andrea Iannicella, der hat für uns Journalisten auf dem Bartresen unter Blitzlichtgewitter eine von diesen gigantischen Früchten angeschnitten.
How many of you cut away from me?
Few.
You canceled your gym membership?
Yes. Totally. Had a need one.
Okay, also man braucht ziemlich viel Kraft, um die überhaupt zu bearbeiten. Das scheint bei diesem Küchenchef ja nicht das Problem zu sein. Problematisch könnte man aber sagen, ist vielleicht das Reisen. Also dieser Import der Frucht, die Jackfruit, die wächst ja in Südostasien, ist also nicht wirklich nachhaltig, die hierher zu transportieren, oder?
Die Frage kam und Verena Balsen war darauf gefasst, natürlich.
Ich weiß, total problematisch, total weit hergeflogen.
Aber Achtung!
Tamara, jemand in meinem Team, hat tatsächlich errechnet, ob nun Jackfruit den CO2-Ausstoß genauso viel hat wie Fleisch. Und momentan jedenfalls ist Jackfruit immer noch erheblich weniger CO2 als rotes Fleisch, weil du als erst das Gras und dann das Getreide und die Kuh produzieren musst. Die Lösung ist es ganz bestimmt auch nicht. Also in irgendeiner crazy Matrix-Sci-Fi-Zukunft haben wir dann vielleicht Vertical Greenhouses hier in Berlin, die Jackfruits produzieren. Oder vielleicht auch nicht. Ich glaube schon, das ist Teil der Lösung, weil es interessante Überlegungen dafür sind, wie in Zukunft Landwirtschaft global funktionieren könnte.
Ja, da hat sie ja mal wirklich auf die Schnelle so alle Buzzwords untergebracht, die man gerne so hört in Marketingabteilungen.
Oder? Aber es war eben auch eine PR-Veranstaltung. Und ob das wirklich so nachhaltig ist mit der Jackfruit, darüber kann man auch ganz bestimmt streiten. Aber ich muss zugeben, die Begeisterung, mit der Verena Balsen ihre Idee da verkauft hat, die habe ich ihr schon abgenommen. Ich glaube, die ist wirklich überzeugt davon, dass die mit der Jackfruit einen umweltfreundlichen Fleischersatz in Deutschland etablieren kann.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch das Besondere dann an dieser Frucht, dass sie eben nicht als Frucht, als exotische, süße Frucht konsumiert werden soll, sondern zum Pseudofleisch werden soll.
Und dafür kann man die verschiedenen Bestandteile der Frucht auf ganz verschiedene Weise auch nutzen. Und damit wir als Journalisten davon Eindruck bekommen, sollten wir dann die Jackfruit auch selber weiter zerlegen, die der Küchenchef für uns da gerade angeschnitten hatte. Und dafür wiederum haben wir dann noch eine Einweisung bekommen von der Restaurantmanagerin Erika Fernandes.
Can I show you how to do one? And then you guys, this is what you guys need to do. So. Basically, super easy.
Ich zeige euch mal, wie ihr das machen müsst. Super leicht. Einfach auseinanderbrechen. Wir wollen das gelbe Fruchtfleisch haben. Aber hebt auch die Kerne auf, bitte.
Ich will jetzt nicht pingelig sein. Ich denke ja. Beiß mal rein. Es ist köstlich. Frisch, nicht zu süß. Macht satt, sehr dicht.
Man hört, dass ich skeptisch war, glaube ich. Aber ich fand das tatsächlich interessant, weil es gibt zum einen das Fruchtfleisch. Das kann man so essen und es schmeckt fruchtig. Dann kann man es aber auch marinieren und braten und schmeckt es wie Fleisch. Dann kann man von der Jackfruit auch die Kerne verwenden. Wenn man die röstet, schmecken sie wie Maronen. Und dann gibt es noch Fasern, die um das Fruchtfleisch herum sich befinden. Und sogar die können noch weiterverarbeitet werden zu Fleischersatz. Und das Team von Verena Balsen, das versucht das alles jetzt in bekannte Gerichte zu integrieren, also die man hier kennt. Also sie versuchen sozusagen die Jackfruit entfremdet einzusetzen.
So then I try as an egg replacement. I try.
Und dann haben wir es zum Beispiel als Eierersatz verwendet.
So you really try to use it in a way which is usual in Germany or
Yeah, we try to use it for most of our baked goods. So like we make like an apple cookie.
Ja, wir haben zum Beispiel überlegt, kann man sie für einen Apfelkuchen verwenden als Ersatz für Eier oder können wir aus den Kernen Kuchenstreusel machen? Aber das ging nicht. Die Kerne waren zu feucht. Also was herauskam, war lecker, aber es war auch kein richtiger Apfelkuchen. Wir wollen keine Sachen machen, die zu abgehoben sind. Essen muss schon handfest sein, muss schmecken und nahrhaft sein. Wenn Essen zu fremd ist, dann wollen es viele Leute gar nicht erst probieren.
Ja, frage ich mich jetzt natürlich, warum man Apfelkuchen aus der Jackfruit machen soll. Dafür haben wir ja alle Zutaten eigentlich hier vor Ort und die sind ja auch einigermaßen nachhaltig. Aber da kommen wir jetzt mal zum Highlight des Abends. Das wird ja dann wirklich dann tatsächlich dieser Fleischersatz gewesen sein, also der Jackfruit Burger, oder?
Genau, das war das Highlight. Und ich esse ja Fleisch und ich muss sagen, also dieser Burger hat mir tatsächlich auch geschmeckt. Also wirklich wie ein Burgerbrötchen mit Pulled Pork. Allerdings, wer das genauer wissen möchte, wie was wie schmeckt und wonach, den würde ich dann doch lieber auf die Kolleginnen von den Foodblogs verweisen, weil das muss ich am Ende jetzt nochmal loswerden. Die haben das nicht nur gegessen, sondern tatsächlich irgendwie regelrecht untersucht mit so einer Ernsthaftigkeit, als würden sie gerade Labormäusen so ein Chip ins Hirn implantieren oder so. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
Aber,
naja, war mir total fremd. Total fremdes Gelände, wirklich.
Was ja aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss, denn so Leute wie du, die müssen ja dann am Ende auch überzeugt sein von diesem Fleischersatz, wenn der Erfolg haben soll. Mhm. Danke, Lydia.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Da, das war ein Eichelheer.
Eine Meise.
Du hast eine Meise. Das war ein Eichelheer.
Meisen können den Bahnverkehr stören. In der Nacht verdunkeln Meisen den Mond. Meisen haben eine wahnsinnige hohe Stimme, Oper und so. Nur eine Meise singt so wie die jetzt.
Ich hatte Friedrich an der Leine, damit er nicht abhaut und so. Hinter Rehen her, Menschen beißt. Er ist kein Kampfhund, er ist ein Waldhund. Er hat eben eine Meise.
Und wieder dieser herrliche Gesang der Meise. Schön, wunderschön.
Friedrich, du bist ganz einfach doof.
7.53 Uhr. Nach tagelangem Stillstand steht mein Entschluss fest. Ich bin bereit, diese Etappe im Alleingang anzutreten. Ein einziger vergessener Gegenstand kann nun über Leben und Tod entscheiden. 7.56 Uhr. Ich kann die Handschuhe nicht finden. Die Zeit drängt.
Wie bitte?
7.57 Uhr. Ich habe mich verschätzt. Ich brauche mehr als das Doppelte der veranschlagten Zeit.
Das ist jetzt das dritte Mal.
Meine Finger machen nicht mehr mit. Dieses Unternehmen ist eine einzige Qual. Das Ziel scheint sich immer weiter zu entfernen.
Nein, wir wollen keine Reparatur. Wir wollen eine neue Spülmaschine. Das hat Ihnen mein Mann doch alles schon vor einer Woche gesagt. Hast du doch, Holger. Oder? Holger!
Und wir sind immer noch auf fremdem Terrain unterwegs. Allerdings fühlt sich das mitunter nicht mehr so unbeschwert an. Und das, obwohl das Reisen ja zumindest finanziell gar nicht mehr so arg belastet. Aber das hängt eben zusammen. Weil Flugreisen immer billiger geworden sind, reisen immer mehr Menschen mit dem Flugzeug. In den kommenden 2 Jahrzehnten soll sich die Zahl der Passagiere angeblich noch einmal verdoppeln. Und das ist definitiv schlecht für das Klima, weil Flugzeuge eben in erheblichem Maß CO2 produzieren. Und da wären wir dann beim schlechten Gewissen angelangt und der Frage, ob man überhaupt noch zum persönlichen Vergnügen in den Flieger steigen darf. Auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit. Darum geht es ja auch bei den Fridays for Future Demonstrationen, dass hier nämlich eine junge Generation nicht für die Fehler der Vorhergehenden büßen möchte. Aber wie soll Reisen dann in Zukunft aussehen? Regina Voss hat sich umgehört.
Sardinien, Hinflug 5.7., Rückflug 9.7., 3 Personen. 175 Euro. In die Freude über den unglaublich günstigen Flug drängt sich schnell mein schlechtes Gewissen. Fliegen ist ökologisch wirklich das Allerletzte. Und seit Fridays for Future kann ich das nur noch schwer verdrängen. Doch vor meinem Sohn muss ich den Flug nicht geheim halten. Er geht nicht zu den Demos.
Weil ich keine Lust habe und ich denke, sobald Ferien beginnen, es wird da eh nicht mehr so viel passieren. Also es ist demnach auch zwecklos.
Schau es dir doch mal an. Die Polizei daneben stand und ich auch an. Am Rand von Fridays for Future wird mir klar. Mein Sohn ist eigentlich ein Prototyp der Proteste. Mit 17 liegt er altersgerecht genau in der Kerngruppe der Demonstrierenden. Und während ich für meinen ersten Flug nach San Francisco lange gespart habe, ist Milan schon 12-mal geflogen. Fliegen gehört für viele der Kinder und Jugendlichen hier von Anfang an selbstverständlich mit dazu. Der Klimawandel auch.
In der Tat haben wir eine gewisse Paradoxie, dass gerade junge, ökologisch ausgerichtete Leute, die jedes Gramm Plastik sparen, jede Kilowattstunde Strom sparen, zum Teil mit einer gewissen Selbstverständlichkeit nach Barcelona fliegen, um alte Erasmus-Freunde zu besuchen oder nach Feuerland zum Wandern fliegen,
sagt Professor Eckhardt. Er leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Er weiß genau, dass der Verzicht auf das Fliegen schwerfällt.
Das ist eine sehr große Herausforderung, gerade für junge, relativ wohlhabende, relativ gebildete, relativ kosmopolitisch eingestellte Menschen. Und das ist genau das Wählerpotenzial zum Beispiel auch der Grünen. Und das bildet sich halt auch in der Schülerschaft so ab.
Ich will noch Thailand abklappern, danach muss ich noch Südamerika abklappern. Ja, also da hat sich irgendwie einfach auch schon sowas entwickelt, dass man sammelt.
Ich stehe da, glaube ich, sehr im Konflikt mit mir selbst. Also ich lehne Fliegen eigentlich komplett ab, möchte aber trotzdem die Welt sehen und reisen. Und in manche Länder geht es nur mit dem Flugzeug.
Ich mache mir da schon Gedanken drüber. Also vor allem bei den letzten Flugreisen, die ich gemacht habe, habe ich mir auch online angeschaut, wie die Preise für diese CO2-Kompensation sind.
Könnt ihr euch radikal vorstellen, nicht mehr zu fliegen?
Eigentlich schon. Also ich bin die letzte Zeit ziemlich viel geflogen und auf einmal ist mir das aufgefallen, dass es ziemlich schlecht ist für die Umwelt. Und dann habe ich auch angefangen, mir mehr Gedanken zu machen. Okay, ich muss nicht unbedingt fliegen. Es gibt super viele Orte in Deutschland und in Europa, die toll sind, die man total mit dem Zug gut erreichen kann.
Wo ich eigentlich das auch schön finde, bei sich im Heimatland wirklich zu bleiben und mal nach Brandenburg einfach Ausflüge zu machen.
Kann das regionale Erlebnis die Fernreise toppen? Kurz gesagt, kann Brandenburg exotisch sein? Die vielen hippen Publikationen, in denen Brennnesseln wie geheimnisvolle Pflanzen behandelt werden und das Wandern zum neuen Trend erhoben wird, lassen ahnen, dass die Fernreise ihr Image als sinnstiftendes Element verliert. Auch wenn die Zahlen der Flugreisen etwas anderes sagen.
Es ist auch eine Form von innerer Leere, wenn man glaubt, also durch dieses Schweifen in die Ferne könne man jetzt Dinge finden, die man letzten Endes in sich selbst finden muss.
Um mich selber zu finden, muss ich vielleicht nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Doch was ist mit meinen Freunden in Kalifornien und dem Realitätscheck vor Ort? Reisen nach Amerika, nach Afrika oder zum Beispiel auch in die Türkei haben meinen Blick auf das politische Weltgeschehen und auf die eigene Lebenswirklichkeit verändert.
Das ist eine sehr schwierige Frage, ob sich das Verhältnis zu anderen Ländern auf der Welt verändern wird.
Niemand will zurück in die Zeit des europäischen Nationalismus wie vor dem Ersten Weltkrieg. Insofern ist internationaler Austausch natürlich wichtig. Und das ist auch eine Ambivalenz, die da drin steckt, wenn wir sagen, das Fliegen muss weniger werden oder sogar weitgehend komplett verschwinden.
Die Generation Greta hat darauf noch eine andere Antwort.
Wir haben ja heute das Glück, dass wir Internet haben. Und das ist eine ganz neue Generation. Wir sind in einer ganz neuen Ära. Wir brauchen nicht mehr, um die Welt zu reisen in ferne Länder. Wir können das sehen mit Google Maps. Wir können mit anderen Leuten sprechen, ohne neben denen zu sein. Wir können einfach mit dem Internet. Das ist einfach eine viel bessere Möglichkeit und die viel weniger CO2 benutzt. Es benutzt immer noch CO2, aber viel weniger als Fliegen.
Werden wir uns also vom Rechner aus die Welt betrachten, uns praktisch in die Ferne beamen? Wenn ich an meine Reisen denke, war es immer mein Körper, der über Geruch und Wärmeempfinden schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug signalisierte, wow, das hier ist eine völlig andere Nummer. Vielleicht können wir uns diese Erfahrungen bald nicht mehr leisten.
Reisen ade. Eine traurige Vorstellung ist das. Vielleicht wäre die generelle Entschleunigung ein schönerer Ansatz. Reisen mit dem Segelboot zum Beispiel oder mit der Bahn. Allerdings braucht man dafür dann eben viel mehr Zeit und wohl auch ein anderes Gesellschaftsmodell.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
Heute geht es um ästhetische Fragen im Neubaugebiet, beziehungsweise eigentlich geht es am Ende vor allem um eine Hose. Und zwar die Hose, die unseren Protagonisten offenbar durch seine gesamte Kindheit und Jugend begleitet hat. Kein Wunder also, dass er in modischen Fragen bis heute ein bisschen hinterherhängt.
Meine Frau schickt mich zum Friseur. Ich sähe unmöglich aus. Ich möchte widersprechen, aber sie lässt mich nicht. Zugegeben, in Modefragen liegt meine Frau mir eine Nasenspitze voraus. Sie liest mehrere Zeitschriften, täglich. Stunden kann sie damit zubringen. Ich steige einfach in meine Korthose. Fertig. Schon in frühkindlicher Erinnerung trage ich Kort. Ich hatte eine braune Korthose und nannte sie Max. Wuchsen meine Füße aus Max heraus, so nähte meine Mutter kurzerhand unten ein paar Zentimeter dran. Die neuen Hosenbundstreifen waren nicht immer kordbraun. Manchmal vernähte Mutter auch Stücke blauer Jeans, grünen Samt oder Reste von Handtüchern. Meine Hose Max wuchs mit mir. Ich konnte Jahresringe zählen. Mit 13 wünschte ich mir eine andere Hose. Ich hatte Max so satt. Was mir fehlte, war eine Latzhose. Am Samstagabend zur Familiensprechstunde trug ich meinen Wunsch vor. Vater verlangte Argumente. Ich sagte, hätte ich eine Latzhose, könnte ich jederzeit die Latze lösen. Und? Fragte mein Vater, warum will mein Sohn denn die Latze lösen? Und dabei fummelte er an seinem Kinn, wie Schriftsteller auf Fotos. Ich verstand Vaters Frage nicht, aber Mutter wurde kreidebleich. Sie versenkte ihr Gesicht in den Händen. Vater sagte, sie möge bitte draußen heulen. »Da siehst du, was du angerichtet hast«, fuhr er mich an. »Wieso, was denn?« fragte ich. Vater zeigte zur Wohnzimmerscheibe. Draußen stand Mutter und guckte uns zu. Sie versuchte zu lächeln. »Das da draußen ist deine Mutter«, sagte er. »Und du hast sie sehr traurig gemacht. Wie kannst du nur so seelenlos sein? Manchmal denke ich, du bist eines anderen Sohn. Du wurdest im Krankenhaus verwechselt. Eine alte Hexe hat dich im Kindsbett vertauscht bei bitterer Nacht. Herrgott, jetzt gehst du raus zur Mutter und sagst ihr, das mit der Hose sei eine dumme Idee gewesen und du willst dich wieder vertragen.« Also ging ich raus zur Mutter, tröstete sie, so gut ich als Kind eben konnte, und nachdem sie nicht mehr weinte, klopfte ich ans Fenster und der Vater ließ uns wieder ein. Noch am selben Abend nähte meine Mutter neue Wachstumsstreifen an meine Korthose. Ich saß daneben und traute mich nicht zu fragen, ob sie mir zusätzlich oben zwei Latzstreifen annähen könnte. Sie hätte es bestimmt dem Vater sagen müssen. Und ich hatte den beiden ja schon genug Ärger bereitet. In der Nacht, im Bett, fragte ich mich, wie es dem Wechselbalg bei der alten Hexe wohl erginge. Ich stellte mir allerlei vor und kam kurz vorm Einschlafen zum Schluss. Es geht ihm gut. Doch das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt.
In der nächsten Echtzeit nämlich. Und wenn Sie sich nicht so lange gedulden mögen, die Serie wie auch die ganze Echtzeitsendung gibt es auch als Podcast im Abo. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.